Liebes Tagebuch, es gibt Menschen, die schreiben uns, dass sie das Regierungstagebuch mit Alexander Theiler vermissen. Ehrlich gesagt, liebes Tagebuch, ich auch. Deswegen finde ich es toll, dass Theiler heute sich bereit erklärt hat, mal wieder ein Tagebuch zu produzieren.
Es freut mich. Hallo Hans.
Hallo Theiler.
Hallo ihr draußen.
Lang nicht gesehen.
Oder drin.
Ja. Ja, Mensch.
Ja, warum haben wir eigentlich kein Tagebuch gemacht in letzter Zeit?
Es hatte zum einen was damit zu tun, dass in diesem Studio so Hölle viel zu tun war, dass wir immer nach den Pressekonferenzen, also nach den REC-PKs und anderen PKs hierher geeilt sind und Sachen produziert haben und Interviews produziert haben. So. Dass für diesen schönen, angenehmen Moment der Ruhe nach so einer REC-PK...
Es gab keine schönen, angenehmen, ruhigen Momente in letzter Zeit.
die gab es nicht. Ja. Und wir haben immer zwischendurch gesagt, wir müssen mal wieder Tagebuch machen und so. Und wollen wir auch. Also vielleicht oder bestimmt nicht nach jeder REC-PK, aber so ungefähr einmal wöchentlich.
Genau. Und einer der Hauptgründe auch von meiner Seite aus war gewesen, dass wir ja angefangen haben, die die Bundesregierungspressekonferenzen und Corona-Pressekonferenzen und sowas live zu streamen.
Ja.
Und da habe ich dann ja jetzt noch mehr zu tun, weil da muss ich ja so die Kamera bedienen und dann auch noch den Rechner, über den das läuft. Und da fällt es mir dann schwer, quasi noch inhaltliche Notizen zu tätigen. Ich habe es aber heute mal probiert, weil jetzt habe ich es schon eine Weile gemacht mit dem Stream. Und dann ist man, irgendwann ist man ja so drin, dass man ein bisschen routinierter wird und dann auch Kapazitäten frei hat.
Dann tun wir jetzt so, als sei im Grunde gar keine große Zeit vergangen seit dem letzten Regierungstagebuch und sagen, was war denn heute los?
Ja. Ja, wir reden erstmal über die heutige PK.
Ja,
und dann
über alles andere.
Genau. Ja. Also als erstes hat Frau Demmer die Termine der Kanzlerin vorgelesen, weil heute Freitag ist. Am Freitag werden ja immer die öffentlichen Termine der Kanzlerin bekannt gegeben.
Ja.
Ist dir da was aufgefallen?
Nee.
Mir auch nicht. Aber wie gesagt, heute hatte ich leider nicht, ich hatte heute nur die Zeit, mir wirklich die reinen Themen nicht, was mir auffällt, zu notieren.
Oh, mir ist was aufgefallen, was auch dem Versammlungsleiter, dem Kollegen Tim St. Ivani, aufgefallen ist. Der guckte sich so um, wer so auf der Regierungssprecherbank saß und sagte, oh, ich bin umgeben, ich glaube, er hat das Wort umzingelt gerade noch vermieden. Er hat gesagt, ich bin ja umgeben von Frauen, sagte. Es waren, also in der Anfangsbesetzung da oben, waren außer ihm als männlichen Versammlungsleiter, es waren ansonsten ausschließlich Sprecherinnen da. Das hat es, glaube ich, in der Vergangenheit selten gegeben.
Ja, eine Beobachtung.
Eine Beobachtung, keine Bewertung.
Wertungsfrei zur Kenntnis.
Natürlich. So, das war aber auch sozusagen das Einzige, was mir in dem Kontext aufgefallen ist.
Ich habe übrigens den Chat nebenbei offen. Ja. Genau, die Haare sind selbst geschnitten.
Du gehörst nicht zu denjenigen, die verdächtig sind.
Nee, ich hatte mir Weihnachten eine Kugel geschnitten.
Ja, das
also
stimmt.
Also eine richtige Bombe, eine Weihnachtsbombe.
Ja.
Oder Weihnachtskugel, und jetzt ist es so ein, zwei Monate rausgewachsen. Mhm. Mal gucken, wann ich wieder ansetze.
Hast du das vor? Strebst du eine Perspektive als Glatze an?
Nö. Also mein Kopf selbst strebt die Perspektive Glatze an, wenn wir jetzt von hinten eine Kamera hätten. Aber ich nicht, nö.
Okay,
gut. Mir ist es nur meistens ziemlich egal.
Ja.
Also.
Außerdem hast du schöne Mützen.
Ja, genau.
Mhm. Hey Leute, hier sind Thilo
und Theiler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Danach ging es natürlich weiter mit Corona, also dem Grund, warum ich nicht zum Friseur gehen konnte.
Ja.
Also es wird immer nur viel zu viel nach Lockerungen gefragt, obwohl ich da, also einerseits kann man natürlich fragen, das ist eine berechtigte Forderung, dass es einen Plan gibt,
ja,
also eine Perspektive.
Ja.
Allerdings weiß ich nicht, ob es den Fragenden immer nur darum geht. Ja, also viele fragen auch einfach aus der Ecke, wann geht's denn jetzt mal wieder auf?
Ne? Ja, was ja aber auch, ich finde, ein berechtigtes Bedürfnis ist.
Ja, natürlich, ich bin auch seit, Corona-müde.
Seit einem Jahr mehr oder weniger mit dieser Sommerpause dazwischen sind viele Sachen zu, die man gerne in Anspruch nehmen würde, vor allem auch mit anderen Menschen zusammen. Und das nervt schon, das geht auch aufs Gemüt. Deswegen finde ich die Frage, wann geht wieder was auf, völlig berechtigt.
Ja.
Vor allem, weil wir ja doch auch in diesem Jahr, wenn auch insgesamt viel zu wenig geschehen ist und viel zu wenig dieser infektionsarme Sommer zum Beispiel genutzt wurde, um zu sagen, so jetzt haben wir sozusagen Virus fast bei null und jetzt machen wir mal sinnvolle Verfahren und Schritte, dass es nicht wieder hochkommt. Mhm. Da wurde ja so getan, alles easy und fast glaubten alle schon, es ist vorbei. Also dieser Sommer wurde nicht genutzt und dann hat es im Herbst und Winter
also mal wieder nicht vorbereitet.
Ja, nicht vorbereitet.
Deswegen rennen wir hier auch von einem Teil Lockdown in den anderen.
Ja. Ja.
Und das ist das, was mich so müde macht.
Ja.
Also ich hätte noch die Energie, um sowas wie No-Covid, Zero-Covid durchzuziehen. Also wenn man mir jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir im einen Monat einen richtigen Lockdown. Und darunter verstehe ich eben, dass auch nicht lebensnotwendige Fabriken zugemacht werden und eben nicht nur Freizeit. Ja, also, dass die gesamte Gesellschaft so weit runtergefahren wird. Ja, Kriegswirtschaft würde man eigentlich sagen, ne? Beziehungsweise beim Katastrophenamt, glaube ich, beim Katastrophenschutz gibt es, glaube ich, so eine Liste, ne? Was offen sein muss.
Ja.
Ja, und alles andere zu, also alle, ne? Und nicht nur hier, wir machen mal ein bisschen privat und gucken mal, ob das reicht. Es reicht ja offensichtlich nicht.
Also sozusagen dafür, das Modell einen Monat richtig dicht.
Ja, damit dafür hätte ich jetzt noch die Energie. Also wenn jetzt angekündigt werden würde, wir machen einen Monat richtig hart, ja, dann beiße ich die Zähne zusammen, ziehe das durch, dann haben wir die Lage unter Kontrolle und dann kann man dann.
Ja. Aber
wenn das jetzt hier wieder die ganze Zeit. Ist das, was mich ankommt.
Jojo,
ja?
Also,
Lockdown, kann ich dann auch verstehen, wenn der letzte Vernünftige dann irgendwann nur noch wütend, gelangweilt, genervt ist.
Ja.
Und so wie ich, ja, also wir haben ein kleines Kind, das muss ja eigentlich in die Kita. Also da kommen dann die Beschlüsse und klar, aus professioneller Perspektive interessieren mich natürlich die Beschlüsse. Aus privater Perspektive interessiert mich dann nur noch, ob
wann das Kind es wieder hinkommt.
Ja, was anderes interessiert mich dann auch gar nicht mehr.
Und deswegen finde ich auch Kritik an der Regierung und in den REC-PKs sitzen nun mal die Ministeriumsvertreter da, die ist völlig richtig und völlig notwendig, weil die natürlich immer sagen, was sie gerade alles so Tolles gemacht haben. Und ich finde, die fundamentale Kritik muss aber sein, wo ist das aufeinander abgestimmt? Wo rennt ihr nicht nur wieder irgendwelchen Dingen hinterher und macht eine Notgeschichte nach der anderen? Wie du sagst, wo ist eigentlich der Plan? Man kann natürlich, man weiß nicht, wie die Mutationen sich entwickeln und. Also es gibt nicht sozusagen die Idee des Fünfjahres oder auch nur 3-Monats-Plans gegen Corona, aber sozusagen Kriterien aufzusetzen, nach denen wie vorgegangen wird und gehandelt wird, da finde ich, ist die Regierung hinter dem, was möglich und nötig wäre, hinkt sie weit hinterher und das muss man auch kritisieren. Das ist aber eine andere Kritik als die, die sagt, in Wahrheit gibt es Corona ja eigentlich gar nicht.
Und wir sind auch kritisch,
ja.
Nur aus einer anderen Richtung.
Es ist eine andere Form von Kritik, ja.
Obwohl man das jetzt überhaupt betonen muss. Also.
Nö, muss man nicht betonen, aber man darf es ja trotzdem sagen.
Wegen dem einen oder anderen neuen Zuschauer, der sich hier.
Ja.
Was war das, Thilo? Achso.
Thilo hat zitiert.
Nee, aber das wiederholst du jetzt nicht,
Hans. Ich sag doch nur, er hat zitiert. Ich mache mir das nicht. Ich schließe mich ihrer Wortwahl nicht an.
Du kannst ja die Mail der Woche.
Nee, mein auch nicht. Lest hier nicht die Mails vor, die wir in letzter Zeit von den Anhängern des kritischen Journalismus bekommen. Gut, also Lockerung war das Thema, haben wir jetzt unsere Meinung zu gesagt. Ne?
Ja.
Dann ging es um globale Verteilung von Impfstoffen.
Ja.
Also reicht da, was aktuell gemacht wird?
Ja.
Oder braucht man da nicht vielleicht Lizenzfreigaben?
Ja. Ja, da ist, muss ich auch mal sagen, es gibt ja. Manchmal werden Kollegen kritisiert, die, sagen wir mal, bei russischen staatsfinanzierten Sendern angestellt sind. Was ja aber nicht bedeutet, dass die nicht auch richtige Fragen oder Anmerkungen machen. Also zum Beispiel heute der Hinweis zu sagen, dass, ich glaube, Russland, China und auch Kuba wurden genannt, dass die offenbar...
Also wenn es nicht um Russland geht, recherchieren sie ja gut.
Ja, ja gut, in dem Fall ging es ein Stück weit auch um russischen Ruhm. Also wenn man sagen kann, das sind Länder, die ihre Impfstoffe oder mindestens die Lizenzen dafür Ländern des globalen Südens zur Verfügung gestellt haben, dann ist das eine richtige Anmerkung, ein richtiger Hinweis. Mhm. Und daraus erwächst dann natürlich die richtige Frage, Bundesregierung, warum macht ihr das eigentlich nicht mit den Impfstoffen, die mit deutscher finanzieller Förderung hergestellt werden? Warum sorgt ihr nicht dafür, dass mindestens die Lizenzen dafür freigegeben werden? Und da ist dann die Regierung, die Bundesregierung, argumentativ schon in einer Defensivposition, wenn sie darauf hinweist, sagt, wir sind ja hier in einem Bündnis, das auch Geld dafür zur Verfügung stellt, dass Impfstoffe geliefert wird, ne? Das ist...
reicht nicht.
Das reicht nicht.
So ist aber es passt ja in dieses too little, ja, too late Prinzip, nachdem anscheinend politisch verfahren wird die ganze Zeit.
Ja.
Eigentlich bei allem.
Ja?
Bitte? Hans, möchtest du die Gewinne privatisieren?
Was? Ich würde...
Nicht privatisieren, Tino. Das war ein verwirrender Satzbau. Wiederhol nochmal. Ich gebe es weiter.
Ja. Bist du dagegen, dass unsere Unternehmen ihre Gewinne mit dem Impfstoff
privatisieren? Erstmal, die Zuschauer haben ihn ja nicht gehört. Bist du dagegen, dass die Pharmaunternehmen ihre Gewinne privatisieren?
Aber Gewinne sind ja in aller Regel per se schon privatisiert, weil die sozusagen... Wir haben ja Privatwirtschaft. Ich bin in dem Fall wirklich der Meinung, dass es ist eine Notsituation, eine globale Notsituation. Und in einer globalen Notsituation ist es nicht die schlechteste, sondern eigentlich eine richtige Idee zu sagen, wir geben hier die Lizenzen frei. Mhm.
Ja? Und das Hanf können wir auch gleich noch dazu packen beim Freigeben.
Hanf dampft in allen Gaffen.
Ja. Gut. Sehe ich genauso. Nee, Tito, du bist nicht, das ist nicht deine Sendung.
Ja, doch, wir haben Praktikanten, Redaktionspraktikanten. Ja,
aber ohne Mikro.
Haben volles Mitspracherecht. Sie müssen sich dann aber auch hier vor die Kamera trauen.
Gut.
Siehst du, dann ging es
weiter. Okay, dann ging es weiter mit unserem Finanzminister Herrn Scholz,
ja,
der Vizekanzler und Kanzlerkandidat der SPD.
Mhm.
Der hat nach unseren Informationen mal wieder sein Angebot erneuert an die USA.
Ja.
Wenn die USA die Sanktionen wegen Nord Stream fallen lassen, dann machen wir eine Milliarde locker für LNG, also flüssiges Fracking-Gas aus den USA-Terminals, weil die ja mit dem Schiff kommen.
Ja.
Genau.
Ja, also sagen wir mal in aller Unbescheidenheit, das Thema haben wir heute eingebracht. Hintergrund war, dass vor zwei Wochen etwa ein Brief geleakt worden ist, den Scholz schon im vergangenen Jahr geschrieben hatte an den damaligen US-Finanzminister der Trump-Administration. Da hat er eben dieses Angebot gemacht. Ihr verzichtet auf eure Einsprüche gegen Nord Stream 2, lasst uns das machen und wir stecken dafür eine Milliarde zur Förderung dieser LNG-Infrastruktur. Der Brief ist geleakt worden, er wurde vor zwei Wochen dann nochmal intensiv diskutiert. Die Regierung wollte gar nichts dazu sagen, weil es war ja auch ein Non-Paper und über vertrauliche...
Vertraulich.
Das darüber wird ja nicht öffentlich geredet.
Ja, aber wir wissen ja, dass es das gibt.
Ja, aber es ist sozusagen...
Da werden dann die Antworten leicht skurril.
Ja,
ja. Ja. Also was natürlich richtig ist, dass man sagen kann, so Inhalte von solchen Gesprächen oder von solcher Kommunikation ist vertraulich. Aber erstens ist die Frage danach, ob es diese Kommunikation überhaupt gab. Also ob es dieses Schreiben aus der jüngeren Vergangenheit, aus der mitteljungen Vergangenheit oder das Telefonat aus der jüngsten Vergangenheit überhaupt gab. Das ist eine berechtigte Frage, auf die auch geantwortet werden muss.
Ja.
Und wenn dann der Inhalt, so wie bei dem Brief, sowieso schon öffentlich ist, dann wird es natürlich absurd, wenn die Pressesprecher versuchen, da wieder zurückzukommen.
Wir weder bestätigen noch dementieren wir, dass es diesen schon veröffentlichten Inhalt geben könnte. So, und also nach dem leicht absurden Theater um den Brief vor 2 Wochen gab es jetzt Hinweise, dass Scholz in einem Telefonat mit seiner neuen US-Finanzministerkollegin
Yellen,
Frau Yellen, dass er, und zwar nach der Veröffentlichung, nach dem Leaken des Briefes, dass er da dieses Angebot wohl dann in mündlicher Form wiederholt haben soll.
Ja, erneuert quasi.
Erneuert haben soll. Ja, erneuert kommt aus Gleiche raus. Ja. Also die USA verzichten auf Sanktionen Nord Stream und Deutschland macht 1 Milliarde locker. Da war dann auch, also das Angebot wurde erneuert und die Reaktion oder auch Nichtreaktion der Sprecher vom Finanzministerium und der Bundesregierung insgesamt wurde auch erneuert, indem sie nämlich sagten, zu vertraulichen Sachen äußern wir uns nicht. Immerhin, es wird dann ja auch, andere Kollegen haben das Thema dann auch sozusagen auch aufgegriffen, nachgefragt. Und wenn man dann dabei landet, dass doch die Bundesregierung erklärt, dass sie schon ein Interesse dran hat, dass man mit der US-Regierung da möglichst bald zu einer Regelung kommt, die beiden Seiten Sicherheit verschafft, dann kann man, wenn man 2 und 2 zusammenzählt, kommt unterm Strich dabei raus, dass es nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass es dieses Angebot tatsächlich dann auch in mündlicher Form gab.
Ja, also und das hat ja jetzt mehrere Ebenen, also die völlig daneben Kommunikation der Sprecher, die auf dieses Thema angesprochen werden.
Ja.
Dann die Frage, ob das nicht quasi das Eingehen auf Erpressung ist, also wenn man sanktioniert wird und dann dafür 1 Milliarde locker macht und dann könnte man auch sagen, dass da eine Erpressung aufgegangen ist.
Dass man sich freikaufen will.
Ja, zum Lösegeld.
Energiemix-Lösegeld.
Ein Erlösegeld. Und die nächste Ebene ist, wozu brauchen wir überhaupt dreckiges Fracking-Gas aus den USA?
Ja.
Also wo in Deutschland Fracking-Gas?
Ja, wobei, also da muss ich jetzt sagen, die sind ja auch nicht ganz doof. Die haben sich ja ausgedacht, die Argumentation, oder die ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie sagen, LNG ist jede Form von Flüssiggas. Im Zweifelsfalle wäre an diesen Terminals, wenn man denn dann mal zum Beispiel auch grünen Wasserstoff erzeugt.
Ja, das ist jetzt live. Hm. Man kann auch im Chat Fragen stellen.
Ja,
mal gucken. Okay. Also, ich habe hier den Chat vor mir offen.
Und guck's mit
mal einem gucken, Auge was ich drauf. Mitbekomme. Wenn ja. Ich passe ja auch auf, was Hans sagt.
Gut. Also gut, die sagen natürlich, ja, an diesen Terminals könnte man dann in Zukunft aber auch grünen Wasserstoff, der irgendwo solar erzeugt wird, irgendwo in Nordafrika oder so, anlanden. Es ist nicht nur für Fracking-Gas geeignet, das ist richtig. Allerdings, das ist eine sehr weite Perspektive. Und im Moment wäre der praktische Nutzen der LNG-Terminals, wenn überhaupt, dann doch eher in der Abnahme von US-Fracking-Gas zu sehen. Da ist dann so die ganz lange Perspektive, ist Prinzip Hoffnung, wenn überhaupt.
Ja, dieses Prinzip Hoffnung und wir machen einfach mal alles, dass es möglich wird, würde man sich halt lieber bei Solar- und Windenergie
wünschen. Ne? Ja. Quite right.
Ja. Dann ging es weiter mit, ach ja, also die PK heißt heute Wirre Worte. Das ist ein Zitat von Frau Demmer.
Ja.
Eine Selbstbeschreibung über ihren Versuch, uns zu erklären, dass wir falsch lagen bei der Einschätzung von, als über den Brief von Scholz gesprochen wurde. Da müssen wir alle nochmal ins Protokoll gucken,
wer jetzt was gesagt hat. Ja, das ist heute ein wenig, das wäre heute überfordernd, wäre auch vielleicht unfair, weil wir, darf man das sagen? Doch, wir haben gesagt,
wir wollen. Wir können ja auch sagen, wie man hier so arbeitet. Ne? Also wenn es dann so einen Disput gibt, wo dann der Sprecher der Meinung ist, dass die Journalisten falsch berichten, dann redet man halt miteinander.
Und
aber wenn dann beide irgendwie sich nur halb dran erinnern, was wir beim letzten Mal gesagt haben, da macht man dann einfach aus und treffen wir uns mal zum Kaffee und gucken mal gemeinsam ins Protokoll.
Genau, dann gucken wir gemeinsam ins Protokoll und hinterher sind wir dann, mal gucken, wir sind guter Dinge.
Genau. Da kommt dann wieder jemand vorbei, macht ein Foto und sagt, ja. Hier werden ja, wieder die Befehle der Bundesregierung an Jung und Naiv weitergegeben.
Die Speichellecker der Regierung. Ja. Wir beobachten sie beim Speichellecken.
Danach ging es weiter, die Altenpfleger bekommen keinen allgemeingültigen Tarifvertrag.
Ja, unglaublich.
Das findet das Gesundheitsministerium allerdings nicht so schlimm.
Ja. Ja.
Das ist schon okay, weil irgendwie irgendwas.
Ja. Nein, das ist
absolut nicht okay.
Es ist nicht okay. Und wenn man schon auf der einen Seite sagt, wir müssen die Corona-Maßnahmen haben etwas zu tun mit dem Schutz der besonders gefährdeten, der vulnerablen Gruppen, dann gehört mindestens genauso dazu, dass diejenigen, die sich als Pfleger um diese Menschen kümmern, dass die ordentlich bezahlt werden. Und nicht nur Applaus vom Balkon kriegen.
Genau. Sie sind ja immerhin systemrelevant.
Ja. Ja. Und zwar ganz unironisch.
Danach ging es weiter mit, ich habe aufgeschrieben, Spahns Parteispenderrunde. Was habe ich damit gemeint?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Also, ich weiß es ja noch. Also es gab eine Frage, ja, der Gesundheitsminister hat sich, also Jens Spahn.
Ach so.
Jens Spahn, der ja auch Gesundheitsminister ist, hat sich irgendwie mit so einer Runde getroffen.
Ja.
Während aber offiziell eigentlich schon sich nicht mehr große Runden treffen sollten oder so.
Ja, das war,
ich weiß jetzt nicht genau,
was das war. War es der Restaurant?
Also am selben Tag hat er in die Kamera gesagt, bitte Abstand halten, und keine Kontakte. Und dann abends gab es ein Mittagessen mit Leuten, die danach größere Summen für die Partei locker gemacht haben.
Ja.
Da konnte jetzt das Gesundheitsministerium natürlich nichts drüber antworten, weil Jens Spahn ja nicht in seiner Funktion als Gesundheitsminister da war, sondern in seiner Funktion als Präsidiumsmitglied der Christdemokraten.
Ja, es war, und also wenn es um, jetzt muss man das mal sagen, wenn es um Spenden geht, davon möchte ja niemand Abstand nehmen, der Empfänger dieser Spenden wäre. Also das ist vielleicht das Abstandsgebot von Spenden, damit auch von Spendern, ist viel verlangt. Wobei die Frage der Maskierung dann wieder eine andere wäre, wenn Spenden, es gibt ja Spender, die wollen lieber anonym bleiben, da wäre so eine Art Maskengebot ja eine hilfreiche Maßnahme, wenn man anonym bleiben. Mickey Mouse Leser kennen noch die Panzerknacker AG mit ihren schönen.
Ja, vor allen Dingen heutzutage, wo es überall Fotoapparate gibt. Ne? Früher konnte man ja dann immer noch, konnten die CDU-Leute sagen, ich kann mich nicht dran erinnern. Ja. Aber heute gibt es dann auch ein Foto.
Ja.
Dann ging es weiter mit Venezuela. Mhm. Und Antwort vom Außenministerium, kurz zusammengefasst, Maduro doof. Mhm. Habe ich da jetzt irgendwas weggelassen? Nö. War das unterkomplex? Nö, ich glaube nicht. Ne?
Nein.
Ja. Also Meinung vom Auswärtigen Amt.
Mhm. Ja. Also es ist sozusagen
und somit offiziell
die wechselweise Ausweisung, kann man sagen, von Diplomaten, EU auf der einen Seite, Venezuela auf der anderen Seite. Das ist sozusagen das übliche Verfahren. Erklärst du meinen Diplomaten zur persona non grata und weist ihn aus, dann mache ich das mit deinem erst recht.
Mhm. Ja. Dann ging es weiter. Biden, also der neue neue Präsident der USA, hat in Syrien.
Der ehemalige Vizepräsident.
Genau, Obamas Vizepräsident ist ja der Nachfolger von Trump.
Ja.
Und hat gleich mal Syrien bombardiert jetzt. Also nicht pauschal Damaskus, sondern in Syrien Luftangriffe auf Iran-nahe Milizen gefahren.
Ja.
Die Angriffe im Irak auf US-Soldaten zu verantworten haben, war die Antwort des Auswärtigen Amtes.
Ja, wobei das Auswärtige Amt also sozusagen da…
Also die Frage war, verurteilen sie quasi die Luftschläge? Genau. Und die Antwort war, aber die haben ja nur wegen den anderen. Also ist ja quasi…
Ja.
Die einen sagen Selbstverteidigung, die anderen sagen, es sind Vergeltungsschläge.
Ja. Also es ist eine Dreieckskonstellation. Nicht? Es wurden Angriffe geflogen auf Einrichtungen und Menschen auf syrischem Staatsgebiet, wobei allerdings die Argumentation der Angreifer war, es war insofern eine Selbstverteidigung, als von diesen Organisationen eben Milizen, die dem Iran nahestehen, Raketen abgeschossen wurden, die dann US-Einrichtungen im Irak getroffen haben. Das war dieses Dreieck. Und um die zu bestrafen, haben wir dann eben diese Stellungen dieser Milizen bombardiert, dass die sich nur auf syrischem Grund befanden. Irgendwie doof, aber so ist es.
Egal.
Ja. Ja, so. Und wobei schon deutlich war, dass die Erklärung bestand darin, also der Sprecherin des Auswärtigen Amtes, sie bestand darin, dass sie doch sehr komplett, die referiert hat, die Position der US-Regierung, also das, was die US-Regierung dazu sagt. Und dann haben wir gefragt, ob die Bundesregierung eigentlich über eigene Erkenntnisse, auch über, sagen wir, Täterschaft und so verfügt. Genau.
Also wenn sie die Begründung der USA direkt so eins zu eins übernehmen, ne, übernehmen sie denn dann die Fakten von denen oder haben sie eigene, um zu gucken, ob die Begründung überhaupt okay war?
Da wurde darauf hingewiesen, dass ja das Ereignis letzte Nacht war und die Pressekonferenz heute Morgen und so schnell hat man noch keine eigenen Erkenntnisse.
So schnell? Ja, der BND ist nicht so schnell.
Ja.
Gut. Aber also, alles auch übrigens auch völlig unabhängig von dem aktuellen Ereignis. Ne?
Natürlich.
Ja.
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 Ja? Gut, dann ging es weiter. Mit der Amnestiebox für Munitionsdiebe beim KSK. Also bei der Spezialeinheit der Bundeswehr.
Der Altmetallcontainer.
Ja. Da. Also, wir wissen ja alle, dass da Munition abhanden gekommen ist. Ja? Und jetzt, gut, ich war ja auch bei Wehrdienst, also das war jetzt nicht so die Erinnerungshülse vom Schießen, die man dann so eine mitgenommen hat oder so, sondern da ist halt wirklich ordentlich Munition verschwunden. Auch Sprengstoff und sowas. Ne?
Ja, alles, was knallt und zischt und tot macht.
Ja, das hat nichts mit dem Böllerverbot zu Silvester gehabt, zu tun gehabt, ja, sondern wahrscheinlich eher mit einem drohenden Bürgerkrieg, auf den die Kameraden da ordentlich vorbereitet sein wollen. Ja. Und jetzt kam raus, dass schon bevor das Ganze öffentlich aufgeklärt werden sollte, beim KSK eine Box aufgestellt wurde, wo die ihre Munition reinschmeißen konnten, die sie heimlich mitgenommen haben und ohne so sagen zu müssen, von wem es ist. Also quasi eigentlich eine Tat, die illegal ist, also Munition abzweigen, in dem Moment eine Amnestie auszusprechen, weil wenn man das anonym in so eine Box reinschmeißt, dann muss man natürlich keine Strafverfolgung befürchten. Fun Fact, es ist mehr Munition in der Box gelandet, als überhaupt offiziell vermisst wurde.
Ja.
Also müssen da auch die Buchführung quasi ein bisschen manipuliert worden sein.
Schlampig. Ein bisschen schlampig.
Ja, genau. Also wenn man schon mal bei der Bundeswehr bei einer Munitionsausgabe dabei war, da weiß man, dass da, dass das nichts mit Schlampigkeit zu tun hat, sondern mit System.
System?
Ja. Hm. Und die Frage ist jetzt, wann wusste denn die Verteidigungsministerin davon?
Mhm.
Denn die hat ja gesagt, da muss mit dem eisernen Besen ausgekehrt werden.
Mhm.
Ja, also das war ist schon eine ganze Weile her, so eine Pressekonferenz, wo sie ganz entsetzt waren über die ganze Vorkommnisse in einer KSK-Einheit, Kompanie. Und da wird jetzt mit dem eisernen Besen durchgekehrt, war die Ansage. Also der eiserne Besen bestand dann darin, dass da so eine Box aufgestellt wird. Also im Moment versucht man noch ganz heftig, das Wissen wurde lange von der Ministerin ferngehalten.
Ja, auch dadurch, der zuständige Inspekteur, der davon wusste, in einem Zwischenbericht über die Verhältnisse beim KSK, dieses Amnestieabgabeverfahren, obwohl es ihm bekannt gewesen war, nicht erwähnte.
Ja, ist quasi irrelevant gewesen.
Ja, ja. Also so kann man natürlich auch Vorgesetzte...
Obwohl eigentlich im Ministerium oben ganz groß angekündigt wurde, das ist jetzt das Thema bei uns. Wir machen jetzt hier klar Schiff mit dem eisernen Besen.
Ja, aber das ist, es haben natürlich so gesehen, es hat ja nicht nur im Zweifelsfall eine Ministerin Fürsorgepflicht für ihre Untergebenen, sondern auch die Untergebenen empfinden wohl manchmal so etwas wie eine Fürsorgepflicht für die Ministerin. Und wenn man dann Informationen, die sie in die Bredouille bringen oder zum Handeln veranlassen könnten, wenn man die Informationen von ihr fernhält, ja, zum Beispiel dadurch, dass man sie in einem solchen Bericht nicht erwähnt, dann...
Dann kann sie Pressekonferenzen machen, ja, in denen sie so auftritt, ja, in denen sie sagt, das ist ja, ja da, keine, ja, Gnade, eiserner,
ja,
Besen.
Ja, ja, völlig, völlig klar.
Wenn man natürlich also, davon wüsste,
wenn man davon wüsste,
wäre es komisch, solche Pressekonferenzen
zu geben. Ja, und deswegen ist dann interessant zu wissen und nachzuforschen, wer wusste denn eigentlich unterhalb der Ebene Ministerin, wann davon und wann hat man sich im Ministerium eigentlich mit den Menschen kritisch auseinandergesetzt, die das wussten und nicht reingeschrieben haben. Und da hat sich dann...
Wie auskunftsfreudig ist denn das Verteidigungsministerium auf, ja, Pressekonferenz zu dem Thema?
Sage ich sofort was dazu.
Ja.
Und da hat sich dann eben rausgestellt, dass der es gewusst und nicht gesagt hatte, der wurde erst...
Ganz kleiner Typ.
Der wurde erst vernommen, nachdem diese ganze Kacke öffentlich geworden ist. Erst da hat meine Mutter gesagt, oh, den müssen wir jetzt aber doch mal vernehmen. Das sind aber, und da sagen jetzt die Sprecher des Verteidigungsministeriums, egal wer da gerade spricht, das sind alles laufende Prozesse, laufende Verfahren, wo man sich um Aufklärung bemüht und deswegen könnten sie dazu im Einzelfall gar nichts sagen.
Hm. Schade. Eigentlich, also.
Ja.
Die haben jetzt alle Recht, ja, auf ein ordentliches Verfahren und erst, ja, wenn, ja, das, ja, durch ist, ja, dann machen wir, ja, nehmen wir vielleicht und, Stellung zu dem Thema. Man, das ist so die PR-Linie im Parteiprogramm.
Und wenn man dann nachfragt, weil sich ja aus dem Gang der Dinge erschließt, dass zweifellos die Anhörung dieses Wissenden erst nach der Veröffentlichung stattgefunden hat, ob sie wenigstens das bestätigen wollen würden, wieder gesagt. Es handelt sich um laufende Verfahren.
Ja.
Also da wird jetzt offenbar überprüft, ob überhaupt der Kalender als solcher noch stimmt.
Ja. Absurd. Also ja, das gut, passt irgendwie, mhm, also an den Stellen, wo es zusammenpasst, macht es einem Angst.
Mhm.
Und manche Sachen passen auch nicht zusammen.
Ja.
So viel zur heutigen Regierungspressekonferenz. Ja. Vor der Regierungspressekonferenz war Corona-Lage.
Ja.
Also da kommt seit einer Weile freitags jetzt immer der Gesundheitsminister Jens Spahn mit mit Lothar Wieler vom der RKI-Chef,
ja,
und meistens dann noch ein Mediziner.
Mhm.
Ja, also da waren jetzt schon da irgendwie
Frau Chef, Ziesek,
ja, zum Beispiel.
Ja. Ja.
Also verschiedene.
Ja, ja.
Einmal welche, die Mediziner, die sich direkt mit Corona auseinandersetzen.
Ja. Einmal welche, die Instituten, also der Chef,
ja, ist auch egal.
Ehrlich. Egal. Ja. Also,
heute war Frau Federer da.
Ja.
Frau Federer ist die oberste Notärztin von Tübingen und dort zuständig fürs Corona-Management. Und die haben das da ganz gut unter Kontrolle, weil die sagen, testen, ja, bis die Hütte brennt. Und das ist bei denen ganz gut aufgegangen, weil die halt nicht erst bei Symptomen testen, sondern auch schon vorher und dadurch ständig Leute finden, die ohne Symptome trotzdem infiziert durch die Gegend laufen. Und das sind halt die bei Covid-19 das große Problem sind aus meiner Sicht. Mhm. Leute, die nicht wissen, dass sie infiziert, also wie jemand, der schwer krank ist, der bleibt ja dann zu Hause. Hoffentlich. Aber das große Problem sind die Leute, die nicht wissen, dass sie infiziert sind.
Und also im Grunde ist es das, was man Screening nennt,
ja,
eine möglichst komplette Durchtestung einer bestimmten Community. Und da hat Tübingen eben, und das ist wohl auch wirklich, da hat die Frau Federer persönlich erheblichen Anteil dran, die haben das seit einem Jahr im Alleingang und auf ihre Initiative hin sehr energisch gemacht.
Schon und, bevor sie wussten, wer die Kosten übernimmt, einfach weil sie wussten, dass es richtig ist.
Ja. Und da jetzt muss man dazu wissen, dazu muss man wissen, dass Frau Federer einerseits eine hoch engagierte Ärztin ist, andererseits auch eine politisch interessierte Bürgerin, auch da engagiert. Und zwar sitzt sie in regionalen Gremien für die Christlich-Demokratische Union. Von daher war sie dem Gesundheitsministerin politisch oder ist sie politisch verbunden und lobte dann auch, was er mit einem leicht süß-säuerlichen Lächeln quittierte, dass doch immerhin jetzt auch dann klargestellt sei, dass wenn andere Kommunen das nachmachen, dass da die öffentliche Hand finanziell unterstützt und so weiter. Also im Grunde war dann...
Ja, ich fand es fast ein bisschen absurd, dass sie heute mit dabei war, weil die offizielle Regierungslinie, die ja in Form von Jens Spahn zwei Plätze neben ihr saß, ist ja Impfen bei Symptom. Nicht Impfen, sondern Testen bei Symptom.
Ja.
Und da fordern halt viele Virologen, um eben die zu finden, die ohne Symptome rumlaufen und infiziert sind.
Ja, der Ausweg für Helden.
Pauschal zu testen.
Ja, der Ausweg für Helden, damit das jetzt nicht zu einem christdemokratischen Zerwürfnis vor laufender Kamera wird, der bestand dann darin zu sagen, ja, wir setzen ja jetzt alle Hoffnungen auf die kommenden Schnelltests und Selbsttests.
Ja.
Und das ermöglicht dann tatsächlich eine flächendeckende Testung, jedenfalls mit dieser relativen Sicherheit in Anführungsstrichen, die Schnell- und Selbsttests bilden. So, und das finden ja alle dann toll und finden auch Spahn toll, dass das unbedingt der Weg in die Zukunft geht. Also da haben sie sich dann um die etwas schwierige Frage, warum wurden denn bei den PCR-Tests in der jüngeren Vergangenheit die Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft. Das wurde dann sozusagen halbwegs elegant umschifft, soweit man das elegant umschiffen kann. Aber es hat sich, und das fand ich gut, gezeigt, was einfach machbar ist, wenn Leute vor Ort sind, die sagen, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja, also die Leistung von Herrn Spahn lag dann heute darin, dass Frau Federer mit dabei war.
Ja.
Sonst, glaube ich, hat er heute... Okay.
Ja.
Dann sehr unterhaltsam, also falls ihr es noch nicht gesehen habt und von dem ganzen Politikkram die Schnauze voll habt und einfach mal was Lustiges gucken wollt, ja, dann findet man sowas auch bei Jung und Naiv und zwar bei Livestreams die Waldministerin, also die, völlig inhaltsfrei, total unterhaltsam.
Ja. Wie war ihr Name noch?
Julia Klöckner.
Ah,
Eigentlich, also sie ist ja Landwirtschaftsministerin.
Ja. Aber Wald gehört ja im weitesten Sinne.
Es ging eine Pressekonferenz zum Zustand des Waldes.
Ja.
Ja, dem Wald geht es nicht so gut.
Ja.
Ich glaube, Frau Klöckner ist sich nicht ganz so sicher, ob es jetzt nur direkt an der Dürre der letzten Jahre lag oder ob es da auch noch andere Gründe gab. Und sie konnte mit der Frage, was denn unsere Art Landwirtschaft zu betreiben, damit zu tun hat, also sowohl mit der Dürre, da hätte sie ja selber drauf kommen können, zu tun hat, das weiß ich auch nicht so genau.
Es wurde der,
also wie heißt konnte nichts anfangen mit der Frage.
Und es wurde ja der Bericht vorgelegt, heißt er eigentlich Waldzustandsbericht oder Waldschadensbericht,
der da
vorgestellt wurde. Eine schöne, während du das suchst, wie der Bericht
formell heißt. Genau, dann Frau Wellbrock war noch mit. Das ist die Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Thünen-Institut für Waldökosysteme.
Ja. Heißt er jetzt Waldzustands- oder Waldschadens?
Da muss ich in meine E-Mails gucken.
Okay, guck nochmal rein oder guck mal. Derweil sage ich, es gibt da, und deswegen hat das auch einen hohen Unterhaltungswert, wurde Frau Klöckner, also die Waldministerin, gefragt, was sie denn nun zum Waldsterben sagt. Und dann sagte sie, und das war
Waldzustandsbericht.
Gut, der Waldzustandsbericht hat aber in der Substanz das Ergebnis, dass es dem Wald niemals so schlecht ging wie heute, wenn man sich sozusagen die Waldschäden anguckt. Und deswegen wurde dann auch gefragt von unserem Redaktionspraktikanten in seiner Rolle als kritischer Fragesteller in der BTK, wurde gefragt, was sie denn zum Waldsterben sage. Und dann sagte sie, und das ist einfach von einer hinreißenden Logik, sagte sie, der Wald sei nicht tot, er lebe ja noch. Er lebe ja noch. Und man könnte,
nicht tot, er schläft.
Man könnte, und dann wurde aber sozusagen auch auf Ergebnisse dieses Schadens
also von hingewiesen. Also von Waldsterben würde sie erst sprechen, wenn der Wald tot ist.
Ja,
nicht,
und sie sagte...
Dabei heißt es ja Sterben und nicht Wald gestorben.
Ja, Sterben ist...
ist eine Tätigkeit.
Ist ein Prozess.
Ja, ein Prozess.
Ist ein Verlauf. Sie, aber im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen sprach sie dann davon, dass es ein teilweises Waldsterben gebe.
Ja.
Also das ist jetzt so, man kann sagen, wenn ich sage, oh, mir ist gerade hier der Arm abgestorben, dann bin ich noch nicht tot.
Und ja.
Ein armer Arm in
Wahrheit. Lassen Sie uns bitte noch nicht über den Tod sprechen. Das ist so deprimierend.
Ja. Ja.
Lassen Sie uns lieber darüber sprechen, dass wir ruhig den ganzen Waldbestand roden können, weil, also das fand ich richtig absurd, weil Sie haben jetzt festgestellt, dass neu wachsende Bäume, weil das ja Ihre Lösung für die ganzen Probleme mit den Wäldern ist, aufforsten, 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 wo man erst so kurz sagt, aber warte mal, wenn wir da so einen Wald haben, Dannenröder Forst oder sowas, Dannenröder Wald. Würde es dann nicht Sinn machen, den einfach stehen zu lassen und nicht zu roden, wenn man Klimaprobleme hat und Probleme mit Wald?
Also jetzt, symbolisch kann man das machen. Faktisch, es handelt sich um eine Trasse. Also das ist nicht...
Ja, es geht ja jetzt auch nicht, das ist nur ein Beispiel an dem Wald. Ne?
Aber
was ich rausgehört habe, das ist ja... unser Ziel ist ja auch immer, die Sprachregelung herauszufinden. Und die Sprachregelung für solche Fragen, also wäre es nicht besser, den alten Wald stehen zu lassen?
Ja.
Sind Sie jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn ein Baum neu wächst, er ja viel mehr CO2 speichert als ein Baum, der schon ausgewachsen ist? Weil der Baum muss sich... Wie schlüssig findest du das? Also ist das, also das ist faktisch ja richtig. Aber so ein ausgewachsener, älterer Mischwald,
der verzehrt, erstens hat er eine Menge CO2 im Holz gespeichert.
Genau.
So. Und zum Zweiten nimmt er natürlich auch da, wo mehr Blattgewächs ist, ist natürlich auch die Filterwirkung und die Aufnahmewirkung und gleichzeitig die Sauerstoffproduktion. Das ist ja sozusagen der zweite Nutzen. Des Waldes und des Baumes, ist ja auch höher bei einem ausgewachsenen Baum als bei so einer Jungtanne.
Was er natürlich nicht mehr macht, ist so viel neues Holz schaffen, weil er ja nicht mehr in die Höhe schießen muss.
Das
bindet er natürlich nicht, aber er hat es ja schon.
Aber bis er erstmal sozusagen das Maximum seiner Bindungswirkung erreicht hat, muss er schon ein paar Jahre gewachsen sein. Und das dauert lang.
Also da, wenn er diese Comedy-Sendung mit Frau Klöckner guckt, Waldministerin heißt die PK, dann das im Hinterkopf behalten.
Im Übrigen muss man auch sagen, die Schäden des Waldes, die auf mehreren Hitzesommern hintereinander jetzt beruhen, das sind natürlich direkte Auswirkungen des globalen Klimawandels, wie eben auch die Tatsache bei Erwärmung. Wir haben inzwischen Klimaverhältnisse, die denen in Spanien von vor 30, 40 Jahren entsprachen. Das bedeutet natürlich auch, diese Klimaverhältnisse sind für bestimmte Art von Vegetation einfach nicht mehr geeignet. So, da kann man aufforsten, wie man will, oder versuchen aufzuforsten, wie man will, wenn wegen des Klimawandels die Temperaturen übers Jahr verteilt und die Niederschläge übers Jahr verteilt so sind, wie sie sind, dann nützt das Aufforsten auch nichts. Und diese Zusammenhänge wurden dann nicht direkt thematisiert von der Ministerin.
Nee, die ist lieber damit beschäftigt, alle Fragesteller für dumm zu erklären, Scheinargumente aufzumachen und Gegenattacken zu fahren.
Ja.
Also gibt's, wirklich gibt's unmöglich.
Interessante oder Dinge aus dem...
Ja, hier wird uns zugestimmt, älteren Bäume speichern mehr CO2.
Ja.
Irgendwas mit, wir reden über den Wald, aber eigentlich sind es ja Forste oder Monokulturen.
Das also stimmt.
So ein schöner, gesunder Mischwald.
Ja, Mischwald haben wir, das ist.
Er ist auch widerstandsfähiger, das was du gerade gemeint hast.
Natürlich.
Dann will einer seinen Kamin befeuern. Das war auch eine Frage. Also sollte man dann jetzt überhaupt noch Holz verbrennen?
Ja. Naja, also das Holz, was sowieso als totes Holz am Boden liegt,
Das soll da liegen bleiben, damit es verrotten kann, damit der Boden voll mit Nährstoffen ist.
Ja, auf der anderen Seite, wenn das dann dem Borkenkäfer als Nistplatz dient, ist ja auch wieder nicht so schön.
Ja.
Also da bin ich zu wenig Forstadjunkt, das beurteilen zu können.
Dann müssen wir mal ein paar Interviews zu dem Thema führen, glaube ich.
Absolut. Ja, absolut. Finde ich auch. Übrigens, ich ein bisschen Bildungsbürgertum raushängen lassen. Das schöne Wort Nachhaltigkeit ist ein Wort, das kommt aus der Forstwirtschaft. Es war ein deutscher Forstexperte namens Hans Karl von Karlowitz, der, ich glaube, 1713, also vor 300 Jahren, hat er nämlich festgestellt, dass wenn man den Wäldern mehr Holz entnimmt, als nachwächst, dass das auf Dauer nicht gut geht.
Oh, echt? Ja? Echt? Wieso nicht? Warum?
Ja, wieso nicht? Warum? So, und daraufhin hat er dann eben den Begriff geprägt, dass nachhaltige Forstwirtschaft, und daher kommt wirklich der Begriff der Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bewirtschaften von Wäldern sei in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr aus dem Wald zu entnehmen, als man im selben Zeitraum nachwachsen lassen kann.
Also Nachhaltigkeit beim Thema Waldwirtschaft wäre quasi back to the roots des Begriffes Nachhaltigkeit.
Absolut. Absolut. Absolut.
Gut, gehen wir mal noch ein Stückchen zurück. Wen haben wir denn als letztes interviewt? Das war bei den Livestreams Fabio De Masi.
Mhm.
Das ist sehr sehenswert.
Mhm.
Ja, der ist von den Linken. Der hat sich tief reingekniet in die Untersuchungsausschussarbeit zum Thema Wirecard.
Ja.
Mit einem weinenden Auge so ein bisschen, weil Herr De Masi dann nach der aktuellen Periode nicht nochmal für den Bundestag antritt.
Richtig.
Erstmal.
Ja.
Erstmal so ein paar familiäre Angelegenheiten kümmern, wie sie leben.
Ja, wobei er interessant, und das, da, dieses Gespräch finde ich auch deswegen ganz gut. Also zum einen erfährt man ganz enorm viel nochmal über die Hintergründe und Strukturen von Wirecard.
Ja.
Man erlebt einen Politiker, der auf für mich sehr angenehme Weise wirklich stark zwar eindeutig politische Positionen hat, aber dann sehr stark fachlich und sachlich argumentiert und dann nicht die Schaumschlägerei betreibt und der dann, und das knüpft jetzt an das, was du sagst, er wird ja nicht wieder kandidieren, das sind eben nicht nur private Gründe, sondern das hat er sehr deutlich gemacht auch, es hat auch etwas zu tun mit dem Zustand seiner Partei, der Linkspartei, den er als frustrierend empfindet und nicht zielführend im Hinblick auf politische Gestaltungsfähigkeit. So, und das hat er am Ende dieses Gespräches als Reaktion auf Zuschauerfragen in einem fundamentalen, wuchtigen Aufschlag sozusagen dokumentiert. Und den hat er dann, und das ist interessant, 3 Tage später war zu lesen, dass er gegenüber seiner Partei diese Begründung auch nochmal in schriftlicher Form dargelegt hat. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hatte er die schon vorher geschrieben, mag ja sein, aber dass ein Politiker sagt und zwar nicht nur etwas vorschiebt, warum er rausgeht, sondern sagt, das hat auch etwas zu tun mit den Verhältnissen in meiner Partei und die sehen so und so und so und so aus. Also es ist in angenehmer Weise einfach klare Kante.
Und man kriegt auch einen guten Einblick durch das Gespräch in diesen ganzen Wirecard-Sumpf.
Ja. Und ja,
vor
ja,
allen Dingen auch über die ganzen Kontakte von Wirecard in so ein bestimmtes Politikumfeld.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Apropos Zuschauerfragen, welches Tier ist das eigentlich im Logo? Ein Pinguin oder eine Möwe? Das ist ein Adlerküken.
Ja.
Ja.
Weil wir sind ja das Regierungstagebuch.
Genau.
Und
das ist eine Persiflage auf den Regierungsadler.
Eine Persiflage auf den
Regierungsadler. Weil wir ja jung sind, muss ein Küken sein.
Genau. Ja. Das junge Adlerküken, und es gibt einen zweiten, wenn man so will, Assoziationsstrang. Im Medienwesen spricht man ja gelegentlich auch von Zeitungsenten. Und mit dem, dem Adlerküken distanzieren wir uns ausdrücklich.
Genau, dieses Küken weiß, dass es nichts mehr wird mit dem Karriereziel Zeitungsente.
Ja.
Deswegen ist es lieber zum Regierungstagebuch Adler geworden.
Hat sich für eine andere Karriere entschieden. Ja. Worauf ich noch hinweisen möchte und auch Thilo wünscht, dass ich das mache, diese kleine Politik-Sprechstunde, die es regelmäßig dienstagsabends ab 19 Uhr live gibt.
Die Hans-Jessen-Show ohne Treppe.
Ohne Treppe. Es ist der Versuch, was heißt Versuch? Meist bisher klappt es eigentlich auch ganz gut, mit euch darüber zu sprechen, über Themen, die euch beschäftigen, sei es, dass ihr was fragen wollt, sei es, dass ihr berichten wollt. Themen, die so eine Schnittmenge sind zwischen euch als Person, dem, was ihr macht, und aber auch einer politischen Anbindung. Also es hat ein paar Mal schon, wie ich fand, faszinierende Berichte gegeben von Menschen, die sei es im Bereich der Pflege arbeiten, sei es im Bereich an anderer Stelle des Gesundheits- oder Erziehungswesens, aber dann auch Dinge, also dann ruft jemand an, sagt, ja, ich bin Pfleger in einer geschlossenen Psychiatrie, wie ist das unter Corona-Bedingungen? So. Und das sind, also ich mache das ganz, wirklich ganz gerne, weil das sind personalisierte Einblicke in reales gesellschaftliches und politisches Geschehen. Mhm. Und dafür wünschen wir uns sehr, dass noch weitere Menschen, vor allem besonders gerne weiblichen Geschlechts,
Oder divers.
Ja. Ja. Sich bei uns melden. Es ist so eine alte Erfahrung. Also wir Kerle sagen, ja klar, anrufen, warum nicht? Mal reden, wird uns schon was einfallen. So, ne? Frauen sind da häufig ein bisschen zurückhaltender und sagen, also ehe ich mir überlege, ob ich da anrufe und ein öffentliches Gespräch höre, möchte ich mir doch wenigstens 13 Mal sicher sein, dass das auch Sinn und Verstand hat, was ich da sage. Also keine, nicht zu viel selbstkritische Zurückhaltung. Bisher waren alle Gespräche...
Wenn ihr die Gedanken noch nicht geordnet habt, dann macht das Hans mit euch.
Dann machen wir gerne gemeinsam. Ja, also alle Gespräche, die bisher mit Frauen geführt, die wir geführt haben, waren, glaube ich, toll. Genau. So. Ende des Werbeblocks. Über WhatsApp, über Telegram oder per Mail könnt ihr sehr gerne euer Interesse bei uns bekunden und Thilo in seiner Funktion dann als Redaktionspraktikant.
Genau.
Guckt dann.
Meldet sich dann bei euch.
Meldet sich dann bei euch, ja.
Frage, ist das ein Greenscreen? Kommt aus dem Chat?
Nein, das ist ein
Beweis.
Beweis. Tyler macht jetzt mal die Tür auf. Also er klopft, er geht, mach doch mal eben auf. Das ist sozusagen unser Fenster zum Hof. Und das ist auch, wenn wir hier Diskussionen und so weiter
hört die Küken haben, draußen zwitschern.
Ja, dann machen wir, ist immer vorher geöffnet, um für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Und hinterher sofort auch wieder. Und bei längeren Gesprächen machen wir auch, vor allem wenn dann hier 3 oder 4 Menschen sitzen, machen wir ja auch mal eine Pause zwischendurch. Mhm. Und in diesen Pausen wird dann auch hier das Fenster
aufgerissen. Also aus Akustikzwecken kommt normalerweise vor die Glaswand, weil das ist so die Echohölle, kommt dann ein fetter Vorhang davor.
Also wenn
damit auch das Licht stabil bleibt. Aber also bei Regierungstagebuch ist uns das egal.
Ja, also falls jetzt jemand meinen würde, der Ton ist aber nicht ganz so schön, wie er sonst ist. Genau deswegen ist ansonsten der Vorhang da. Aber wir wollten eben auch gerne mal...
Ich habe aber zum Ausgleich da hinten so ein Schaumstoffding hingestellt.
Ja, eine Ausgleichsmaßnahme. Damit argumentiert die Waldministerin auch immer.
Dann ist die Frage, stecken wir uns eigentlich gerade an hier gegenseitig? Wir hoffen nicht, weil wir lassen uns hier regelmäßig testen.
Ja, also es ist so, wir lassen uns regelmäßig testen. Der Tisch ist auch so dimensioniert, dass er... den nötigen Sicherheitsabstand bietet. Wir versuchen auch uns nicht direkt feucht ins Gesicht zu reden. Wir alle haben unsere jeweiligen Sozialkontakte so weit wie möglich runter reduziert. Also im Grunde sind wir hier so ein bisschen Family. Und wie Tyler sagt, wir lassen uns regelmäßig testen, sodass wir das, was man an relativer Sicherheit haben kann, glaube ich, einigermaßen gewährleisten. Und wenn es so wäre, dass eben doch der eine oder andere von uns sich irgendwo infiziert hätte, dann wüssten wir das vermutlich relativ schnell und dann wäre sofort Quarantäne, das ist ja klar.
Wo kann man eigentlich nachgereichte Sachen aus der WPK sich angucken?
Die kann man sich normalerweise nicht angucken, weil die werden von den Ministerien sofern sie nicht im Verlauf der laufenden PK, kommt ja manchmal am Ende, ich habe hier etwas, was ich nachreichen wollte, dann ist es auf den Tapes zu sehen. Ansonsten werden sie schriftlich nachgereicht über den Mitgliederverteiler der BPK, also des Journalistenvereins. Dann können die Kollegen, die Mitglieder sind der BPK, die können das dann lesen und wissen es damit. Die BPK ist ja im Prinzip, das muss man schon auch wissen, auch wenn sie öffentlich gemacht wird über diesen Kanal oder auch über andere und viel über Phoenix in Corona-Zeiten übertragen wird, im Prinzip ist es eine Veranstaltung, die sich nicht primär an eine Live-Öffentlichkeit richtet, sondern an die in Berlin in diesem Verein zusammengeschlossenen Politikjournalisten. Manchmal, wenn sozusagen das Nachgereichte von besonderer Brisanz ist, dann wird auch etwas manchmal dann noch auch weiter zitiert und auch im Chat oder im Forum weitergegeben. Aber prinzipiell ist es so, dass es gibt kein öffentliches schwarzes Brett für die nachgereichten Informationen. Und eine Frage, die auch häufig gestellt wird, die ist dann auch logisch, wird eigentlich immer nachgereicht?
Nicht immer.
Nicht immer, nee. Genau.
Aber dann fragen wir nach, wenn nicht nachgereicht, ja. Wenn eine Nachreichung versprochen wurde?
Genau, das ist, auch da lohnt sich das genaue Hinhören. Die Sprecherinnen und Sprecher sind ja auch nicht doof. Die sagen dann schon, wir prüfen mal, ob wir da etwas nachreichen können. Und wenn sie dann nichts nachreichen und wir hinterfragen, was ist denn nun, dann können die immer sagen, naja, wir haben geprüft und wir haben festgestellt, wir haben da nichts zum Nachreichen, also bitte mault nicht rum. Wenn sie dagegen sagen, wir werden das nachreichen, dann haben wir Anspruch darauf, dass da etwas kommt, weil sie haben es ja versprochen.
Ja.
Also da ist, wie in vielen Bereichen des menschlichen Lebens, das Wording ist nicht ganz unwichtig.
So, und ein Interview, über das wir noch sprechen müssen, nicht das letzte mit Fabio Masi, das davor. Da haben wir mal was für Jung und Naiv Besonderes gemacht. Also wir haben einen Verantwortlichen nicht aus der Politik, sondern aus der Wirtschaft interviewt. Mhm. Also den Vorstandsvorsitzenden
der Telekom.
Der Telekom, Timotheus Höttges. Mhm. Tim Höttges wird er gerne genannt.
Ja.
Meistens sagen CEO, aber im deutschen Recht
Vorstandsvorsitzender.
Ist es der Vorstandsvorsitzende. Ja. Aber wir bleiben mal bei CEO, ist das eigentlich fast das Gleiche.
Ja. Dafür seid ihr nach Bonn gefahren.
Dafür sind wir nach Bonn gefahren,
in die
Telekom-Zentrale.
In den Telekom-Tower.
In den Telekom-Tower. Ja. Ja. Und haben mal einen Speedtest gemacht. Ja. Und? Also wir haben ja jetzt, weil wir live streamen und das ja nicht immer hier aus dem Studio ist, sondern auch mal drüben aus der PK zum Beispiel, haben wir unsere Handys auf 5G abgedatet.
Ja.
Vorher habe ich da keinen Sinn drin gesehen, aber jetzt haben wir 5G-Handys.
Ja.
Und also Gigabit habe ich noch nicht gehabt. Ne? Also die Gigabit-Gesellschaft, bin ich noch kein Teilnehmer.
Ja.
Ja. Wobei aber Tim Höttges hatte vor dem Gespräch, weil wir ihm das erzählt hatten, dass wir, ne, haben wir ihm gezeigt, was wir hier für ein Ergebnis haben. Und dann meinte er so, muss ich auch gleich mal gucken. Und da hat er einen gemacht und hatte also einen Gigabyte hat er Download gehabt. Da war er selber überrascht übrigens. Ja? Also hat er noch nie gehabt auf seinem Handy.
das war der Zuschlag.
Aber das war ja nicht das Highlight des Interviews, weil das war gar nicht im Interview drin. Das Highlight des Interviews aus meiner Sicht war, dass er so weit von der gesellschaftlichen Debatte über Telekom,
so weit entfernt von der Gesellschaft über sozusagen das, was mit Telekommunikation
verbunden ist. Mein Problem war, dass er mit dem Begriff Staatstrojaner nichts anfangen konnte.
Eben. Ja?
Und ich ringe nach Worten, um das irgendwie anders zu nennen. Das ist die Quellen-TKÜ.
Ja.
Telekommunikationsüberwachung.
Ja.
Ja, also wenn ich quasi denke, dass Hans und Tyler, die machen irgendwas Staatsgefährdendes, irgendwas richtig Schlimmes, ja.
Nachdenken zum Beispiel.
Genau. Und nutzen die aber eine Kommunikationssoftware, die auf dem Weg verschlüsselt ist. Ja. Ja, das heißt also, da reicht es dann nicht, wenn ich so wie bei allen anderen einfach die Daten am Internetknoten abgreife, sondern da muss ich eigentlich so wie früher eine Wanze im Telefon, muss ich quasi auf dem Endgerät, auf dem Handy dann oder auf dem Computer an der Quelle quasi überwachen und dafür muss ich einen Trojaner raufpacken. Das heißt natürlich nicht Staatstrojaner, sondern Quellen-TKÜ.
Ja.
Jetzt, wenn man allerdings
Staatstrojaner ist sozusagen das gängige Label dafür.
Genau. Ja. Und für mich ist der, also wenn man als Chef der Telekom mit dem Begriff, also mal davon abgesehen, was danach noch kam, nicht mal mit dem Begriff was anfangen kann, dann ist das auch der Beweis, dass einem die gesellschaftliche Debatte darüber entweder völlig egal ist oder dass ich in irgendeiner, keine Ahnung, Blasewelt lebe, wo ich es nicht mal mitbekomme, dass es das gibt.
Ja, aber er könnte auch sagen, ich wollte ja nicht Historiker werden, deswegen das alte Troja und die Trojaner, das interessiert mich einfach begrifflich nicht. Aber es war schon absurd, guckt es euch an.
Ja, auf so vielen Ebenen.
Ja.
Also da kam, also ich fand es super gut, dass er uns überhaupt ein Interview gegeben hat. Ja, also man kann halt sehr gut in seine Art über bestimmte Sachen nachzudenken reingucken.
Ja.
Das kann man ja ablehnen, kann man doof finden.
Ja. Nein, da ist auch
aber
viel,
er war verhältnismäßig offen.
Ja, er war ziemlich offen und ich war ja nicht dabei, sondern habe das dann eben auch nur als Zuschauer gesehen. Und das fand ich, ich habe ja auch ein paar sozusagen Firmenbosse, auch CEOs von größeren Unternehmen kennengelernt. Er war wirklich, wirklich erstaunlich offen. Mhm. Er hat auch dann wirklich sehr offen erzählt, wie Entscheidungsprozesse ablaufen, nach welchen Kriterien, was da in der Entscheidung an welcher Stelle wie zählt und so. Also er hat, wie man so sagt, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Man erfährt wirklich, und das alles in einer offenen, nicht verkniffenen, sondern ganz auch stolz auf das, was er da so tut, Sichtweise, also dass er es toll findet, dass Telekom inzwischen die Haupteinnahmen in den USA generiert, wozu sie vom Kartellamt was gezwungen worden sind, weil eigentlich waren sie aus dem US-Geschäft wegen der Verluste schon fast draußen. So. Das hat er also alles so stolz erzählt wie ein, sagen wir mal, wie ein Kind, das seine erste Sandburg erfolgreich baut. Und ja. Das ist einfach interessant mitzukriegen, wie ticken Menschen, die immerhin große, bedeutende Wirtschaftsunternehmen leiten.
Ja, der ja alle Telefonleitungen von der Post übernommen hat.
Ja. Ja. Also ist.
Und statt die durch Glasfaser auszutauschen.
Ist lohnenswert. Ist lohnenswert.
Also darüber wurde auch diskutiert, finde ich auch nicht gut.
Ja.
Ist ganz stolz auf Vectoring.
Ja.
Bei sich zu Hause kann er 700 Live-Chats, Web-Videokonferenzen gleichzeitig machen. Mit
Vectoring ist Update von Kupferkabeln. Also deswegen lohnt es sich. Übrigens haben einzelne Teile dieses Interviews dann auch ihren Weg gefunden in andere Medien.
Ja, so many levels. Ne? Also da ist für alle Kollegen was dabei, glaube ich.
Ja. Ja. Und ihr könnt es in Gänze euch den vollen Informations-Push geben.
Und also am allerlustigsten fand ich dann seine Antwort auf, nachdem er nicht wusste, was der Staatstrojaner ist, ihm Tilo erklärt hat, was ein Staatstrojaner ist und er dann gesagt hat, ja, würde ich mir installieren.
Ja, was soll er auch sonst sagen?
Ja, das kam daher, dass seine Antwort, er hat ja bestimmt auch so irgendeine Strategie muss er ja gehabt haben, ja. Also seine Strategie auf Datenschutzbedenken war quasi, ach, die Deutschen mit ihren Datenschutzbedenken, wenn das quasi für ein höheres Gut, wie zum Beispiel Sicherheit ist, dann kann man diese Datenschutzbedenken halt ruhig mal über Bord werfen. Das war so seine Kommunikationslinie für das Interview. Und das ging dann in der Richtung halt nach hinten los, als er dann mit dem Staatstrojaner nichts anfangen konnte und diese Linie fahren wollte und dann halt deswegen gesagt hat, dass er sich den Staatstrojaner installieren würde.
Übrigens in dem Zusammenhang auch interessant, ging natürlich dann auch um die Frage Zugriff zum Beispiel von US oder auch anderen Geheimdiensten auf deutsche Datenströme. Da sagte er also, er gehe doch davon aus, dass da derzeit nichts stattfinden würde, dass es da sozusagen keinen Zugriff gäbe, zumindest keinen, zu dem sie nicht gesetzlich verpflichtet wären. Also auch da Prinzip Vertrauen.
Dann hat er sich halt auch gut bei allen Sachen so, arbeitest du mit dem und dem, wo er da Geschäfte macht, dass er, dass der Telekom hat ja den Luxus, nur in westlichen Demokratien Geschäfte zu machen. Ja. Dann war da die Frage, was mit Guantanamo? Keine Ahnung, rechtsstaatliches Gefängnis war die Antwort.
Ja.
Die Frage, was mit Orbán, Ungarn? Ja,
ist ein guter, ist ein interessanter Typ.
Hat ein super Netz, ist die Antwort gewesen.
Ja.
Also, ja. Also war eine Menge Sachen dabei. Oder also, keine Ahnung, womit hat er eigentlich als Vorstandsvorsitzender verdient, 6 Millionen im Jahr Grundgehalt zu bekommen oder sowas? Ja, war die Antwort, weil das Risiko, hier rauszufliegen, ist ja viel höher als bei einem anderen Vertrag.
Ja, wer hochspringt, sollte wenigstens weich landen, wenn er fällt. Deswegen sind ja auch beim Stabhochsprung diese Matten hinten besonders,
ja.
besonders
Stoß. Also es waren sehr viele Ebenen dabei.
Ja, ja, ja.
Wir hatten zwar nur 2 Stunden, also wir hatten ein Zeitfenster von 3 Stunden eingeplant, aber waren dann nur 2 Stunden, aber sehr ergiebig.
Ja.
Guckt es euch auf jeden Fall an.
Ja. Und weil es ein paar Fragen auch gab, die bestimmte Formate vermissen und sagen, was
Politikanalyse
ist denn,
kommt bald.
Politikanalyse kommt bald. Regierungstagebuch wollen wir auch wieder regelmäßig etablieren. Auch Blätterwald wollen wir fortsetzen. Also sozusagen Diskussionsebenen über diesen ganz engen kleinen Kreis hier hinaus soll gerne wieder geöffnet werden. Es wird auch gearbeitet an der Akquise für weitere Interviews im Jung und Naiv-Format. Das ist unter Corona-Bedingungen nicht immer so ganz einfach. Aber daran wird gearbeitet und all das wäre nicht möglich, wenn nicht.
Ja, wenn ihr den ganzen Kram hier nicht unterstützen würdet. Ne? Ihr seid ja die Produzenten.
Ja.
Genau. Deswegen freuen wir uns über jeden Euro, der ankommt.
Ja.
Und ab 20 landet er bei den Interviews und bei den Pressekonferenzen im Abspann.
Wenn ihr das wollt.
Wenn ihr das wollt. Gut, dann war es das heute von uns und wir versprechen, dass wir hier in der Konstellation jetzt regelmäßiger wieder zusammenkommen.
In Zukunft wird es dann vielleicht auch wieder ein bisschen kürzer, aber...
Ja, wir hatten so überlegt, das so als Wochenrückblick zu machen.
Ja, genau. Jo.
Ja, gut. Dann liest du jetzt noch ein Gedicht vor oder referierst frei, während ich rübergehe und den Stream beende.
Oh ja, ich hatte ja angefangen, liebes Tagebuch zu schreiben. So, dann schreibe ich jetzt, liebes Tagebuch, gerade ist... Das Gespräch mit Alexandre, meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund, im Tagebuchformat vorüber. Ich fand eigentlich, das war dringend nötig, dass wir das gemacht haben, mal wieder und gut. Und besonders, das war ja eine Premiere für uns, jetzt ist er da drüben, dass wir das live gestreamt haben und das Tagebuch haben wir live gestreamt.
Ja, aber wir haben es schon mal.
Haben wir das schon mal? Na gut. Also, ich muss einmal auch jeden Gag verhauen. Wir wollen das fortsetzen und es haben hunderte von Menschen das im Stream verfolgt und sich eingemischt. Auch das ist gut. Einmischen, selber denken, schreiben, machen. Darum geht's. Liebes Tagebuch, tschüss.